Wir sind immer noch bei unserem Thema Mutterschaft. Seit dem Monat Mai. Jetzt sind wir etwa in der Hälfte der Bibel angekommen. Heute ist die entscheidende Frage an die angehenden oder schon als solche beschäftigten Mütter, was für eine Art von Söhnen sie haben möchten und erziehen möchten. Wir haben in der Bibel nämlich ganz unterschiedliche Typen von Söhnen beschrieben. Und erstaunlich viele sind Könige. Es macht einen großen Unterschied, ob ich einen Sohn erziehe, der später Leiterschaftsfunktion hat, oder ob ich zum Beispiel einen Sohn erziehe, der später Prophet sein wird. Ich sage zuerst mal was zu dem Zweiten, weil uns nämlich in dem Buch der Könige ein Beispiel darüber gesagt wird. Jetzt im Buch der Könige, Kapitel 19, Vers 20. Und er, das ist der Prophet Elia, ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schachats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich herfüllte. Er selbst aber war bei den 12. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh hier um, was habe ich dir denn getan? Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie. Und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach dem Dienst. Was hat das mit Mutterschaft zu tun?
Ja, Elia will doch nochmal zurück und seinen Vater und seine
Mutter.
Hier Elisa. Zurück seinen Vater und seine Mutter küssen.
Und?
Sie verabschieden.
Macht er das?
Nee. Aber er schlachtet die Rinder.
Was heißt das?
Weil er gibt ihr nochmal was zu essen.
Wem? Den Arbeitern, mit denen er gerade gearbeitet hat, doch nicht Vater und Mutter.
Ach so. Aber das steht hier nicht so genau.
Natürlich. Er war mit 12 Joch-Ochsen, gab das dann den Leuten. Was bedeutet denn das praktisch? Was ist da passiert?
Seine Arbeit damit beendet, halt, wenn es dann gekommen ist.
Krass. Erstens, er war ein aktiver Mann. Zweitens, er war absolut fähiger Mann. Woran kann man das merken?
Wo kann man arbeiten?
An der Art des Arbeitens. Es ist schon mit einem Gespann Rinder sehr schwierig zu pflügen. Wenn er das aber mit 12 macht, dann ist das ungefähr so wie heute. Dann hat das schon ungefähr die Dimension einer industriellen Landwirtschaft. Er war mit der Art, wie er arbeitet, seiner Zeit weit voraus. Begabter und viel intensiver als sein ganzes Umfeld. Zu diesem Mann kommt der damals überall bekannte Prophet Elia. Jeder hat ihn an seinem Mantel erkannt. Ja, das war dieser heerende Mantel. Und er läuft dort an diesem Feld vorbei, nimmt den Mantel und schmeißt ihn dem anderen auf den Rücken. Das würde ein normaler... Warum? Was heißt?
Er hat ja nicht einfach um jemanden, die noch nicht waren.
Auf diesen jemanden.
Ja.
Bis dahin.
Aber er wusste ja, dass er um Gott wegen Treue sein würde. Ne?
Elia wusste das. Ja. Aber Elisa wusste bis zu dem Moment nichts.
Elisa natürlich schon, ja.
Da ist einer voll bei der Arbeit, kommt ein anderer vorbei, dann haut er seine Uniform aufs Kreuz. Was machst du da?
Und wir hatten heute Morgen herausgefunden, dass Gott oft Leute beruft, da nutzt die Arbeit. Dass Gott das Arbeiten-Kriterium um für ihn
Ganz klar.
Das war ganz
ihr wählt Menschen aus. Ja. Dann ist diese Besonderheit, dass der Prophet oder dass der spätere Prophet Elisa die Bedeutung dieser Geste sofort versteht. Er bekommt das äußere Zeichen eines geistlichen Leiters. In der Zwischenzeit geht Elia einfach weiter. Und das heißt, Elisa verließ seine Arbeit und lief hinter ihm her und bittet, lass mich doch nochmal zu meinen Eltern zurückgehen. Das heißt, der zukünftige Prophet versteht in dem Moment, dass Gott selber ihn berufen hat. Und er bittet den alten Propheten, ich mache alles, was du willst, aber ich muss einmal zurück noch zu meinen Eltern. Und die merkwürdige Antwort ist, was habe ich denn mit dir gemacht? Und noch merkwürdiger ist die folgende Antwort des Elisa. Er antwortet nämlich nicht mit Worten, sondern mit Taten. Er kehrte sich von Elia ab, nahm das Gespann Rind, mit dem er gerade noch geflüchtet hat, schlachtet es, nimmt das Geschirr, nimmt sein Werkzeug, das war damals ein hölzerner Pflug, macht ein Lagerfeuer und brät den Ochsen daran und verabschiedet sich auf diese Weise von seinem alten Beruf. Wohlgemerkt, ohne sich nochmal von Vater oder Mutter zu verabschieden. Das heißt, wenn jemand von euch einen Sohn erzieht, dem Gott eine prophetische Berufung gegeben hat, erwartet nicht, dass er euch gleichzeitig auch noch interessiert. Ich weiß, dass viele Mütter sich das Beste für ihre Söhne erhoffen. Möchten gerne, dass das Bedeutende, sie als bedeutende Menschen heranwachsen. Wenn immer das geschieht, dann ist das mit Herzen für die Mütter verbunden. Geht einmal zurück durch die gesamte Bibel, können wir das sehen. Josef, vorher Jakob, Mose, Simson, David, alle diese bedeutenden Männer Gottes und am meisten bei Jesus hatten ihren Dienst um den Preis zu beginnen, dass ihre Mütter in besonderer Schwierigkeit oder Leid zu tragen hatten. Bei Königen war das anders. Wir können, was ist der zweite Teil? Wir haben eine ganze Reihe von Berichten, welche, oder von Hinweisen, welche Mütter welche Söhne geboren haben. Und zwar, ich gebe jetzt nur die Bibelstellen und jeder kann das bei sich einmal notieren oder anmerken. 1. Könige 11, Vers 26. Und Jerobeam, der Sohn des Nebat, ein Ephratiter von Zerebat, und der Name seiner Mutter, einer Witwe, war Zerua. 1. Könige 14, Vers 21. Und Rehabiam, der Sohn Salomos, war König in Juda 41 Jahre alt, als er König wurde, regierte 17 Jahre. Und der Name seiner Mutter war Naama, die Ammoniterin. Und dessen Sohn, Kapitel 15, Vers 2, regierte 3 Jahre in Jerusalem und der Name seiner Mutter war Maaka, die Tochter Abishalos. Und Kapitel 15, Vers 10, der nächste König, das habe ich gar nicht, muss ich immer gucken, regierte 41 Jahre in Jerusalem und der Name seiner Mutter war, das hatten wir schon gehabt. Und Asa, das ist nämlich derjenige, regierte 41 Jahre. Und im Vers 13 wird das beschrieben, und seine Mutter Maaka entfernte er aus ihrer Stellung als Gebieterin, weil sie der Aschera ein Schandbild gemacht hatte. Und Asa rottete dieses Schandbild aus dem Programm des Tal Kidron. Und Kapitel 22, Vers 42, sein Sohn Josaphat war 35 Jahre alt, als er König wurde, er regierte 25 Jahre in Jerusalem, der Name seiner Mutter war Azuba, die Tochter des Shilhi. Und dann wechselt das Zweite Könige, Kapitel 3. Das war Joram, der Sohn Ahabs, seine Mutter war? Natürlich. diese böse Königin Jezebel. Und dieser König geht einmal zu Elisa, als er dann schon als Prophet arbeitet, und will von ihm Hilfe. Und er antwortete, Kapitel 3, Vers 13, geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel aber sagt zu ihm, nein, hat doch der Herr, also Jahwe, diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moab zu geben. Und das geht so weiter. Kapitel 8, Vers 26. Ahasja war 22 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte ein Jahr in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Athalia, die Tochter Omris, des Königs von Israel. Das war der Vater. Omri war der Vater von Ahab. Und damit war diese Athalia die Schwester von Ahab. Und da heißt es im Kapitel 11, Vers 1, als Athalia die Mutter Ahasja sah, dass ihr Sohn tot war, machte sie sich auf und brachte die ganze königliche Nachkommenschaft um. Und im Kapitel 12, im siebten Jahre Jehus wurde Joasch König, und er regierte 40 Jahre in Jerusalem, der Name seiner Mutter war Zibia von Beersheba. Und Kapitel 14, und der Name des nächsten Königs war der Name seiner Mutter war Joadan von Jerusalem. Und dessen Sohn war 16 Jahre alt, als er regierte. Und zwar war das Manasse. Und der Name seiner Mutter war Jekolja von Jerusalem. Und so geht das weiter, dass jeweils die Namen der Mütter aller Könige von Israel und Juda uns gezeigt werden. Und das wird uns gesagt, unabhängig, ob das gute oder böse Könige waren. Und was sagt uns das?
Die Mutter hat eine hohe Verantwortung.
Dass der Einfluss der Mütter auf die Erziehung ihrer Söhne fast nicht zu überschätzen ist. Also nochmal, der Einfluss der Mütter auf ihre Söhne ist wichtiger als der von den Vätern. Und zwar in dem Sinne, dass es, also dass das mehr Bedeutung hat für die Söhne. Wir können das nämlich sehen an den Folgen. Es wird uns ja in diesen hier in den zwei Büchern, also zweiten Buch der Könige und dem ersten und zweiten Buch der Chronik, die ganzen Verhaltensweisen der vielen Könige Israels und Judas detailliert beschrieben. Mit ganz vielen Beispielen. Und in allen Fällen wird uns ausdrücklich der Name der verantwortlichen Mutter genannt. Und das bedeutet, wenn ein Name im Buche des Lebens geschrieben ist, hat das eine ganz besondere Bedeutung. Wir können es daran merken, dass manches tragische Verhalten extra nicht mit Namen genannt wird. Zum Beispiel, und der Mann Gottes aus Juda, das ist einer der Propheten, dessen Name uns nicht genannt wird, der einen Fehler macht und deswegen auf dem Rückweg von seinem Auftrag sein Leben verliert, weil ein Löwe ihn tötet. Das sagt oder zeigt uns, wenn ein Name verdeckt ist, ist das immer ein Stückchen Gnade Gottes demjenigen gegenüber. Ja, dass man nicht über den in Ewigkeit verstehen kann. Ja, zum Beispiel.
Aber letztens hat er so noch gesagt, dass man sich auch damit identifizieren kann, oder? Mit der Frau auf dem
die Stadt da quasi.
Natürlich, auch diese Bedeutung. Es hat auch diese Bedeutung. Mhm. Ja, es werden auch Namen manchmal nicht genannt, wie zum Beispiel diese Mutter von Abel, also diese Frau von Abel, Bethmaaka. Dort ist der Name nicht genannt, damit sich jeder damit identifizieren kann. Auch das ist solche Möglichkeit. Wir finden beides in der Bibel. Aber auffällig ist, dass die Namen der Mütter aller Könige immer genannt werden. Im Gegensatz zum Beispiel zu Elisa, die Namen seiner Eltern werden nicht genannt. Den Propheten werden die Namen der Eltern nicht genannt. Oft wird der Name extra nicht genannt, wenn jemand was falsch gemacht hat. Das heißt, weil die Liebe eine Menge von Sünden bedeckt, dass aus der Liebe Gottes heraus auch manche Fehler ganz offen genannt werden, aber nicht der dazugehörige Name. Aber die Person wird damit nicht gleich öffentlich bloßgestellt. Aber bei den Müttern der Könige wird immer der Name genannt. Das hat eben eine andere Bedeutung oder eine wichtige Bedeutung, dass ihr Einfluss so groß ist, dass ihr Name mit aufgenommen wird in das Buch des Lebens, und zwar unabhängig, ob ihre Söhne böse oder ob ihre Söhne gute Könige sind, also ihr Dienst zur Ehre Gottes tun oder in Abkehr von ihm. Was heißt das für uns?
Aber die Gehörigen sind so im Fokus, deswegen die Name steht immer. Die alle kennen doch.
Nochmal?
Die Name steht oder nicht.
Na, wer kennt die alle?
Du hast gesagt, die Königin, die Mutter wurde immer genannt.
Ja.
Aber das ist doch klar, weil die Königin sind im Fokus und alle kennen und die Namen sowieso, alle kennen das.
Nein. Und jetzt war ich widerspreche, weil wir haben ja einen Teil dieser Könige in, zum Beispiel im Geschlechtsregister von Jesus. Guckt einmal in Matthäus 1. Da haben wir ab Vers 6. Isai aber zeugte David den König, David zeugte Salomo, von der die Urias Frau gewesen war. Da wird das letzte Mal eine Frau überhaupt mit erwähnt, aber noch nicht mal mit Namen. Dann heißt es aber, Salomon zeugte Rehabiam, der Abia, Asa, Josaphat, Josaph, Joram und so weiter und so weiter. Und nicht ein einziges Mal mehr finden wir hier den Namen einer Frau. Und so ist das nämlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Denkt mal an euren Geschichtsunterricht in der Schule. Vom Mittelalter oder von der Frühzeit an. Das sind immer nur die Namen der Könige bekannt. Und ihr Nachfolger. Niemals oder fast niemals redet man über die Mütter. Bei Gott ist das anders. Und ich finde das wichtig für uns, dass wir das beachten. Der Dienst der Mütter ist von herausragender Bedeutung.
Also kann es sein, dass die Mutter wie eine doppelte Verantwortung hat, also vor Gott zu bestehen, mit ihrer Erziehungsweise und Gott.
Es ist eine doppelte Verantwortung, weil sie nicht nur für ihr eigenes Leben vor Gott verantwortlich ist, sondern wirklich tatsächlich für das vor allem ihrer Söhne.
Warum der Vater ist nicht verantwortlich
dafür? Ich sage nicht, dass er nicht verantwortlich ist. Die besondere Verantwortung liegt bei der Mutter. Ich denke, das liegt daran, das weiß man heute, dass ja Identifikation in der Regel geschlechtsübergreifend funktioniert. Töchter orientieren sich an den Vätern, Söhne an den Müttern. Das ist also keine Einbahnstraße oder dass man sagt, das ist nur so. Aber wir haben das zum Beispiel auch in diesem berühmten Kapitel 31 in den Sprüchen. Dort wird ja von diesem das sogenannte Lob der tüchtigen Hausfrau. Da heißt es, Also ab Vers 10 und Vers 11. Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie. Und im Vers 28, ihre Söhne stehen auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann steht auf und rühmt sie.
Die Töchter können sich an ihr orientieren, aber sie werden das nicht besonders herausheben. Warum? Weil sie an der Mutter erkennen, was sie wirkliche Hingabe bedeutet.
So, die Töchter gucken.
Ja, ja. Was Hingabe bedeutet, ja. Und was auch mal auf sie selbst.
So.
Versteht ihr? Ja. Das ist, ich denke, eine Tochter, die solche tüchtige Mutter hat, aber sie ahnt auch, was für eine Last die Mutterschaft bedeutet. Männer beurteilen diese Situation komplett anders. Wir merken also, dass Mutterschaft in der Bibel ein extrem weites Feld ist. Mit immer neuen Aspekten. Und diese Frage der Hingabe, finde ich, wird am besten durch ein Beispiel ebenfalls aus dem Buch der Könige beschrieben. Und zwar in diesem berühmten Kapitel 4 im zweiten Buch der Könige. Mitten in diesen Geschichten, oder mitten in dieser Auflistung von der Bedeutung von Mütter für Könige oder für Propheten, haben wir eine ganz normale Mutter. Dort haben wir ja eine zweite Prophetenmutter, zunächst am Anfang, die mit dem Öl, deren Schuld, also die ihre Söhne verlieren soll, also um ihre beiden Söhne als Pfand praktisch zu geben für die Schulden, die sie vorher gemacht haben. Und der Prophet Elia, ist das noch zu der Zeit, sagt ihr, dass sie das Öl, was sie haben, wird in Gefäße gießen und das verkaufen und damit praktisch die Schuld begleichen. Was bedeutet das? Für uns ja als insgesamt, das hat eine besondere Bedeutung. Erinnert euch an das allererste Beispiel, was ich gebracht habe. Sollte der Hintergrund ist folgender. Elisa hat Vater und Mutter hinter sich gelassen, weil er wusste, dass die Berufung Gottes absolut im Vordergrund steht. Hier trifft er auf eine Frau, die ist auch die Mutter von Prophetensöhnen. Und er versteht, was seine eigene Mutter gelitten hat, dass der Sohn einfach weggeht. Daraus, ganz sicher, daraus entspringt dieser Impuls, dieser Frau zu helfen. Und er verhindert das in der Macht Gottes. Ich sage euch das, dieser Dienst, gerade auch prophetischer Dienst, hat immer auch persönliche Wurzeln oder persönliche Bezüge. Und das ist legitim. Dann geht es aber weiter, ich springe zu der zweiten Geschichte in diesem Kapitel, ab Vers 8. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Sunem hinüber, und dort war eine wohlhabende Frau, und sie nötigte ihn, bei ihr zu essen, und es geschah, so oft er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen, und sie sprach zu ihrem Mann, siehe doch, ich merke, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist, der beständig bei uns durchzieht, lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach machen und die Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter dorthin stellen. Und es geschehe, wann immer er kommt, kann er dort einkehren. Und es geschah eines Tages, da kam er dorthin und er kehrte in das Obergemach ein und schlief dort. Und er sprach zu Gehasi, seinem Knaben, rufe diese Synamit hin. Und er rief sie und sie trat vor ihn hin. Und er sprach, zu ihm, sprich doch zu ihr, siehe, du hast dir unsertwegen alle diese Sorge gemacht, was ist für dich zu tun? Ist für dich mit dem König zu reden oder mit dem Heerobersten? Und sie sprach, ich wohne mit meinem Volk, das heißt, ich habe alles, was ich brauche. Und er sprach, was ist denn für sie zu tun? Und Gehasi sprach, doch, sie hat keinen Sohn. Und ihr Mann ist alt. Und er sprach, rufe sie. Und er rief sie und sie trat in die Tür und er sprach zu dieser bestimmten Zeit über Servus seinen Sohn nochmal. Und sie sprach, nicht doch mein Herr, der Mann Gottes belüge deine Magd nicht. Das heißt, die hatten auch schon nichts mehr miteinander. Wenn die so antwortet, so respektvoll und so distanziert, heißt es, die Hoffnung, dass sie noch ein Kind kriegen könnte, war bei null. Aber es passiert. Und dann, viele werden die Geschichte kennen. Und dann kriegt dieser Junge einen Sonnenstich und stirbt dann. Und diese Mutter kämpft um ihren Sohn, der schon gestorben ist, packt den auf den Esel und zieht hin zu dem Propheten Elisa und stellt ihn zur Rede und sagt, wieso hast du mir das so schwer gemacht? Ich wollte gar nicht, oder ich hatte mich damit abgefunden, dass ich kein Kind kriege. Wieso nimmst du mir das jetzt wieder? Und es heißt, und Gott hatte es dem Elisa verborgen, was passiert ist. Und das ist eine dieser wenigen Geschichten an Auferweckung, die wir im Alten Testament finden. Aber das zeigt uns eigentlich das Wesen von Mutterschaft. Es ist ohne diesen Schmerz des Verlustes kaum zu haben. Und jede Mutter fürchtet das am allermeisten, dass ihren Sohn genommen wird zur Lebzeit. Und wir können von dieser Frau lernen, wenn wir vor Gott in Heiligkeit wandeln, und das hat sie gemacht, dann das Leben dieses Sohnes von Gott zu fordern. Allen heiligen Frauen sage ich das wirklich. Ihr könnt das Leben eurer Söhne vor Gott fordern, wenn es genommen ist. Und ich meine das nicht nur in physischer, sondern auch in geistlicher Weise. Ja. Auch das ist die Kraft der Mutterschaft. Ich habe das in mehr als 30 Jahren Dienst an Suchtkranken beobachten können. Es macht einen riesigen Unterschied, ob jemand Alkohol- oder Drogenabhängig ist und alleine kämpfen muss, oder ob er eine Mutter hat, die für ihn betet. Macht einen riesigen Unterschied. Was ist jetzt mit den Töchtern? Sind die verloren?
Was ich gut finde, wenn man auch eine verrückte Mutter hat, kann man trotzdem einen guten Weg, einen eigenen Weg mit Jesus und mit dem Weg finden. Und die Mutter hat dann, braucht dann keinen Einfluss haben. Man kann in seinen...
Richtig. Das ist so. Aber das sagt besonders, dass die Väter eine Verantwortung für ihre Töchter haben. Wo das nicht gegeben ist, dann ist das die Verantwortung der Gemeinde Gottes, in diesen Schutz im Namen Jesu Christi einzutreten.
Aber alleine. Und für sich selbst die Entscheidung machen, den Weg geht nicht von
der Mutter oder das ist ja klar. Vater. Das ist klar. Aber so. Wann treffe ich diese Entscheidung? Schwerlich als Kind. Ja,
ich will nicht auch so abenden.
Sicher. Aber die Verantwortung der Gemeinde für die Witwen und Waisen betrifft nämlich genau diese Situation. Okay. Lassen wir uns überraschen, was wir nächste Woche sagen können.